Und das finden wir in der Offenbarung, Kapitel 14, den Versen 1 bis 5. Und ich möchte uns gerne dieses Wort Gottes lesen. Offenbarung 14, 1 bis 5. Johannes schreibt: Und ich sah, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion, und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Und ich hörte eine Stimme vom Himmel, wie die Stimme eines großen Wassers und wie die Stimme eines großen Donners. Und wie die Stimme, die ich hörte, die war wie von Harfenspielern, die auf ihren Harfen spielen. Und sie sangen ein neues Lied vor dem Thron und vor den vier Gestalten und den Ältesten. Und niemand konnte das Lied lernen, außer den 144.000, die erkauft sind von der Erde. Diese sind es, die sich mit Frauen nicht befleckt haben, denn sie sind jungfräulich. Die folgen dem Lamm nach, wohin es geht. Diese sind erkauft aus den Menschen als Erstlinge für Gott und das Lamm. Und in ihrem Mund wurde kein Falsch gefunden. Sie sind untadelig. Herr Jesus Christus, in deinem Namen sind wir hier zusammengekommen. In welchem Namen sollten wir uns auch sonst versammeln? Und in deinem Namen haben wir auch den Zugang zum Vater. Und jetzt danken wir dir, dass wir mit dir und in dir vor ihm, vor dem Vater stehen dürfen. Und geben dir die Ehre darüber, dass du uns in unserem Leben begegnet bist. Dass du hineingetreten bist, dich unsere erbarmt hast, uns das Licht des Glaubens geschenkt hast, uns gerechtfertigt, geheiligt und geliebt hast bis zu diesem Tag. Hab von Herzen Dank. Hab Dank, dass wir auch an diesem Morgen vor dir stehen können, um deinen Namen zu ehren, den Gott, der Himmel und Erde gemacht hat und erhält, den Gott, der auch unser Leben in seiner Hand hält, den Gott, der Leben und Ewigkeit uns geschenkt hat, den Gott, der Anfang und Ende ist, in dem alles ruht. Wir preisen dich und beten dich an. Und bitten dich an diesem Morgen, dass dein Wort bei uns ankommt, dass dieser geniale Übersetzer, der Heilige Geist, es hineintransportieren kann in unser Leben, in unseren Kopf und ganz besonders in unser Herz und dann auch in unsere Hände, in unsere Füße. Lass dein Wort nicht wirkungslos an diesem Morgen gesagt werden, dass es uns Trost, Klarheit, Stärke, Orientierung und Wegweisung ist. Es ist kein leeres Wort, es ist unser Leben. Und dann stehen wir vor dir und bitten dich, dass dein Segen auch auf unserem Land ruht, mit all der Gottlosigkeit und all dem Unglauben, aber auch mit all den Menschen, die hier ihren Weg mit dir und in dir gehen. Und wir bitten dich um Gnade, dass Menschen zum Glauben finden. Wir bitten dich für die Verantwortungsträger, insbesondere die, die dich kennen, dass du sie bevollmächtigst und bewahrst. Wir legen dein Volk dir hin und deine Gemeinde dort. Wir bringen dir die, die es schwer haben in ihrem Weg mit dir, wo auch immer auf dieser Erde. Und danken dir, dass du der Lebendige, das Große und das Kleine, das Universale und das Individuelle in deinen starken, guten Händen hast. Danke, Herr Jesus, für dich. Danke für den Namen aller Namen. Dich wollen wir ehren, dir wollen wir gehören, auf dich wollen wir hören. Amen.
Vor gut 14 Tagen waren wir als Lahö-Reisegruppe in Israel auf dem Berg Zion gestanden. Der Berg Zion, das ist ja nach gut fundierter Tradition der Ort, wo Jesus das letzte Abendmahl mit seinen Jüngern hatte, wo die Jünger auch dem Auferstandenen begegnet sind und wo auch wahrscheinlich Pfingsten stattgefunden hat, also die Ausgießung des Heiligen Geistes. Jetzt stehen wir in unserem Text in Offenbarung 14 wieder am Zionsberg, diesmal allerdings im Himmel. In Offenbarung 13 ist unser Drache, der Antichrist, der falsche Prophet, das totalitäre Welteinheitsreich, die letztzeitliche Guillotine, das Mahlzeichen, die geheimnisvolle 666 begegnet, Macht des Bösen, Blut, Eisen, Tränen, verführerische Reden und jetzt in einer Art Gegensatz ein Bild des Friedens. Ein Lamm mit sanftmütigen Menschen auf einem Berg, Menschen ohne Ehebruch, Lug und Betrug, die Loblieder singen, wunderschöne himmlische Gesänge. 14,1-5 lässt uns aufatmen. Es gehört zu den Pausen in der Offenbarung. Nach der atemberaubenden Dramatik der Geschehnisse in 13 liegt nun ein Hauch himmlischen Friedens und himmlischer Geborgenheit auf der Schilderung, das Lamm und die 144.000. Erstmal durchatmen. 13 haben wir überstanden. Das totalitäre Welteinheitsreich. Erstmal Pause machen, bevor die Szene dann wieder beherrscht wird von Zornschalen und von der Hure Babylon. Aber sehen Sie schon, merken Sie schon, am Horizont taucht schon auf die Dämmerung des wiederkommenden Herrn. Das Morgenrot der neuen Welt. Bald sind wir durch. Bald haben sie es geschafft im Gottesdienst, dann haben wir die Offenbarung hinter uns gelassen und der Herr ist gekommen. Und ich glaube auch bald wird es soweit sein, dass er wirklich kommt. Sehen Sie schon? Sehen Sie den Morgen schon heraufziehen? Ich muss noch mal erinnern, wenn wir so mittendrin sind in der Offenbarung, was die Offenbarung eigentlich soll. Die Offenbarung will nicht in erster Linie das Schwere, das Bedrückende schildern, sondern sie will uns sagen, der Herr kommt wieder. Es wird noch mal hart, wird noch mal schwer. Aber dann kommt der Herr in großer Macht und Herrlichkeit. Merken Sie schon, wie es heraufzieht? Sehen Sie schon das Licht am Ende des Tunnels? Sehen Sie schon den Lichtschein? Das Lamm unter 144.000. Während also in der Offenbarung, in der Systematik der Offenbarung auf Erden die diabolischen Chaos- und Finsternismächte toben, kommt in Offenbarung 14 als eine Art Antithese ein Bild des himmlischen Friedens. 4 Akteure finden wir in diesem Bild. Erstens natürlich das Lamm, zweitens die 144.000, drittens wird von Thronmajestäten gesprochen und dann gibt es noch diese geheimnisvolle Stimme, dieser jemand, der mit gewaltiger Stimme spricht. Nun, das Lamm ist relativ einfach zu verstehen und ich sah, so heißt es in Vers 1, und siehe, das Lamm stand auf dem Berg Zion und wir haben immer wieder darauf hingewiesen, eigentlich verwendet die Offenbarung die sogenannte Sublimationsform dieses Begriffs. Es müsste immer übersetzt werden, das Lämmlein auf dem himmlischen Berg Zion. Zion, das ist ein Begriff, der sich in der Schrift wie andere Begriffe so richtig entfaltet. Ursprünglich war Zion und ist Zion ein Hügel in der Nähe des Tempelbergs, also in Jerusalem. Aber dann wird schon in der prophetischen Literatur des Alten Testaments Zion auch für ganz Jerusalem verwendet, ja für ganz Israel. Da steht Zion also synonym für das Volk Israel. Ja, es wird dann gerade an manchen Stellen auch verwendet als Ausgangspunkt des eschatologischen Heils, also des letztzeitlichen Heils, des Heils der letzten Tage. Denken Sie nur an Jesaja 2, wo es heißt in Vers 3, von Zion, das ist alles noch Zukunft, wenn der Messias gekommen sein wird, von Zion wird Weisung ausgehen und das Herrn Wort von Jerusalem. Und dann sind da die 144.000 und mit ihm 144.000, die hatten seinen Namen und den Namen seines Vaters geschrieben auf ihrer Stirn. Hoppla, da war doch schon mal was. Da war doch schon mal was. In mathematisch anderer Form sind uns doch die schon mal begegnet. Nämlich als 12 mal 12.000, und da brauchen Sie sicherlich keinen Taschenrechner, um rauszukriegen, das sind 144.000, in Offenbarung 7. Dort wurden sie im Auftrag Gottes versiegelt. Und es gibt gar keinen Grund, in Offenbarung 14 eine andere Gruppe als in Offenbarung 7 zu sehen. Aber wir sehen, wie die Offenbarung neben der Entfaltung des Bösen und der Kulmination des Bösen und der Macht des Bösen und der Zunahme der diabolischen Kräfte in dieser Welt, schildert uns die Offenbarung eben auch, wie Gott manchmal ganz im Verborgenen, von der Welt nicht wahrgenommen, mit einzelnen Gruppen auch seine Entfaltungs- und Geschichte hat. Das sind die 144.000. Und auch noch andere. Das Erstaunliche ist ja, und da wackelt schon manches theologisches Bild, das so einige haben, das Erstaunliche ist ja, nachdem die Gemeinde schon entrückt sein wird, werden immer noch Menschen zum Glauben kommen. Finden in der Offenbarung eine ganze Reihe von Gruppen, die 144.000, die unzählbare Schar, der männliche Sohn und. Die Welt endet nicht mit der Entrückung der Gemeinde. Und auch die Heilsgeschichte Gottes endet nicht mit der Entrückung der Gemeinde. 144.000. Entwicklung der 144.000. In Kapitel 7 sehen wir sie im Kampf auf der Erde. Wo der Herr sagt, jetzt mal Pause, ich muss erst die Knechte Gottes versiegeln lassen. Das ist ein Zeichen, dass sie mir gehören, dass sie bewahrt werden sollen. Kampf, Leid, Streit, Blut, Tränen, Druck. Und 14, die Antithese im Himmel, am Ziel angekommen, beim Herrn. Man muss sich mal vorstellen, wenn wir jetzt blicken könnten auf diese Gruppe, in dieser Phase, die in Kapitel 7 beschrieben wird, dann wird man sagen, so ein Häufchen Elend. So ein Häufchen Elend. Und von oben gesehen, Perlen Gottes, Rohdiamanten, die der Herr genau in der Zeit schleift und zubereitet. Und dann wird es offenbar werden. Dann wird im Himmel gesungen werden. Dann wird gelobt werden. Und voilà, das ist doch auch unser Weg. Ein Häufchen Elend, Entschuldigung, wenn ich Ihnen das mal so sage. Also für mich trifft das zu. Und es ist unvorstellbar, was die Bibel sagt, dass wenn unser Herr in Herrlichkeit geoffenbart werden wird, dass wir dann zusammen mit ihm in Herrlichkeit, das heißt in der Herrlichkeitsgegenwart Gottes geoffenbart werden. Können Sie sich das vorstellen? Haben Sie heute Morgen in den Spiegel geguckt? Ich schon. Haben Sie auch in den Spiegel Ihres Lebens geguckt? Ich gucke immer wieder rein. Und kann ich mir das vorstellen, dann einmal in einer solch wunderbaren Weise beim Herrn zu sein? Und doch ist es das, was die Bibel nicht nur von den 144.000 sagt, sondern eben auch von uns. Zurzeit lese ich mal wieder das Buch Die fröhliche Blechkirche von Fritz Pawelczyk. Und das ist absolut empfehlenswert. Fritz Pawelczyk, ein Original Gottes, der in Ghana diese Arbeit mit seiner Frau hatte. Und die Blechkirche, das war eine Armenkirche. Die haben ein paar so verkrüppelte Bäume abgeschlagen, das war das Gerüst der Kirche. Und dann haben sie alte Bleche, die vor sich hinrosseln, das war das Dach. Und er sagt, wenn wir singen, dann scheppert's und kleppert's da oben. Die Blechkirche, die macht nichts her. Wen interessiert in irgendeinem Slum, in irgendeinem Armenviertel, schon, dass da so eine armselige Kirche steht, wo ein paar Menschen reingehen. Aber wir werden mal staunen, wie diese Menschen, die Masa Jesus dort anbeten, einmal in der Herrlichkeit sein werden. Das haben die 144.000 auch vor sich. Wir haben damals festgestellt, dass die 144.000 wahrscheinlich durch die Geburtswehen der Endzeit zum Glauben gekommen sind, und zwar als Frühgeburt aus Israel sozusagen in der ersten Hälfte der Jahrwoche. Und wir haben die ganze KB jetzt eigentlich mitverbracht unter Römer 9 bis 11 die letzten Tage, um zu sehen, dass Gott ja den großen Plan hat, ganz Israel zu retten. Wirklich ganz Israel. Aber die 144.000, das dürfen Erstlinge sein. Die gehen sozusagen der Errettung ganz Israel voraus. Und ich glaube, dass sie auch noch zur Gemeinde gehören und dass sie Mitte der Jahrwoche im Bild vom männlichen Sohn in Offenbarung 12 geschildert entrückt werden. Wie auch immer, es ist jedenfalls eine Gruppe, offensichtlich aus Israel, denn die 12 mal 12.000 kommen ja aus den 12 Stämmen Israels. Während also die dämonisierte Menschheit das Mahlzeichen des Tieres annimmt, tragen die 144.000 das Siegel Gottes, das heißt, sie sind sein Eigentum und werden von ihm bewahrt. Mitten in der schlimmsten Zeit dieser Welt bewahrt und vollendet Gott seine Leute. Die Welt sieht von oben ganz anders aus als aus der irdischen Froschperspektive. Unten scheint der Teufel zu herrschen und kann scheinbar alles machen, was er will. Und die Bibel zeigt uns, wie die Realität ist. Gott sitzt oben im Regiment und er hat alles in seiner Hand. Und es ist nicht das Schlechteste, im Chaos des eigenen Lebens immer wieder bewusst in einem geistlichen Akt die Froschperspektive zu verlassen. Manche machen das, indem sie dann bewusst solche Texte, Offenbarung 4 und 5, das wunderbare Throngesicht zur Hand nehmen. Oder Offenbarung 21, das neue Jerusalem, die goldene Stadt, dass sie im Chaos ihres Lebens, wohin die Perspektive und die Maßstäbe ein bisschen zu verrücken drohen, dass sie dort solche Texte rannehmen, um wieder klar zu sehen. Perspektivwechsel, raus aus der Froschperspektive, hoch in die himmlische Warte, mit den Augen Jesu auch aufs eigene Leben blicken. Mir hilft auch ein Spaziergang zu zweit. mein Herr und ich, um die Perspektiven wieder klar zu kriegen. Also die Offenbarung zeigt für die 12 mal 12.000, die 144.000 nach meinem Dafürhalten folgenden Weg auf. Wir sehen sie in Offenbarung 7 auf Erden, in Kampf und Leid, als zum Glauben gekommene durch das Wirken der zwei Zeugen. Wir sehen sie in Offenbarung 12 als männlicher Sohn, der dann zu Gott entrückt wird. Wir sehen sie in Offenbarung 14 als 144.000, die im Himmel beim Lamm stehen. Und wir sehen sie in Offenbarung 19, wo sie mit dem wiederkommenden Christus auf Erden zurückkommen. Ein wunderbarer Weg. Bevor wir uns jetzt noch genau mit den Eigenschaften beschäftigen, wollen wir uns noch kurz die zwei weiteren Akteure des Bildes anschauen. Wir hatten so eine dynamische, wunderbare Reiseleiterin in Israel. Und sie hatte immer so einen Satz, es war deutsch nicht ganz korrekt, aber jeder wusste, was immer gemeint war. Sie sagte immer, kurz, schnell, scharf. Kurz, schnell, scharf. Das galt dann auch für die Toilettenpausen. Kurz, schnell, scharf. Wir wollen uns jetzt mal kurz, schnell, scharf die zwei weiteren Akteure, da haben wir die Thronmajestäten. Das können wir wirklich kurz machen, denn die Thronmajestäten, die sind uns ja schon in Offenbarung 4 und 5 begegnet. Das waren die seltsamen Wesen mit Augen innen und außen, voller Augen. Versuchen Sie es mal kurz vorzustellen, machen Sie die Augen zu, versuchen Sie sich die Wesen mit Augen innen und außen vorzustellen, Sie werden scheitern. Jedenfalls Repräsentanten am Thron Gottes, Wesen mit sechs Flügeln. Und dann tauchen noch 24 Älteste auf, das könnten himmlische Geisterfürsten sein, die die 24 himmlischen Priesterklassen nach 1. Chroniker 24 darstellen. Und dann haben wir noch die mächtige Stimme aus dem Himmel. Da erscheint ja plötzlich eine mächtige Stimme aus dem Himmel. Manche Ausleger denken an die bereits vorher entrückte Gemeinde nach 1. Thessalonicher 4 oder an Gruppen aus dem himmlischen Jerusalem, wo nach Hebräer 12 nicht nur Milliarden von Engeln sind, sondern auch die Gemeinde der Erstgeborenen und die Geister der vollendeten Gerechten eine Festversammlung haben. Aber ich denke, Altbischof Gerhard Mayer hat, wie so oft in der Offenbarung, eine gute Auslegung. Er sagt, es dürfte sich wohl auch wie in Offenbarung 1 um die Stimme des Auferstandenen selber handeln. Und dann, und die 144.000 sangen ein neues Lied. Stimmt's? Ja, sie wehren sich gar nicht, das steht gar nicht im Text da. Wäre mal gut, wenn Sie mit reinschauen. Es heißt, und sie sangen ein neues Lied, aber ich habe es eben schon auf die 144.000 ausgelegt. Sie singen ein neues Lied. Also das Bild ist, wie diese 144.000 Erstlinge im Himmel sind und dort ein wunderbares Lied singen. Jetzt wollen wir uns die sieben Eigenschaften anschauen, die uns von ihnen genannt werden. Und wir müssen immer im Auge behalten, das ist ein Wunder der Gnade Gottes. Ich weiß ja nicht, wie viele Jahre und Jahrzehnte Sie schon gläubig sind. Bei mir sind es, um mal selber kurz überlegen, ja, es sind dieses Jahr 30 Jahre. Manche können auf 50, 60, 70 zurückblicken, ja. Aber wenn wir das recht gedeutet haben, dann sind diese zum Glauben gekommene gerade ein paar Jahre dabei. Gerade ein paar Jahre dabei. Frischlinge, Neubekehrte, ich werde jetzt übertrieben. Und jetzt schauen Sie mal, was der Geist Gottes nach wenigen Jahren des Glaubenslebens und ob diesen besonderen Druckverhältnissen der Endzeit bereits von Ihnen sagen kann. Charakterisierung der Glaubenden der 144.000. Wieder gilt, kurz, schnell, scharf. Natürlich mit der richtigen Brille. Wir hatten auch bei unserer Reisegruppe zwei Kanadierinnen, deutschstämmige Kanadierinnen. Eine war schon über 90, aber die war fit wie ein Turnschuh. Also sie hat auch immer gemailt mit mir und alles gemacht. Ich erinnere mich auch noch, als wir abgefahren sind von Jerusalem Richtung Flughafen, keine 5 Minuten später stand sie vorne beim Busfahrer und fragte, Avi, what's happened with the Internet? Was ist los mit dem Internet? Warum funktioniert Wireless LAN nicht? Er hat den Router unten, natürlich, wir mussten anhalten, denn Dorothy musste ins Internet, ist klar, mit ihren über 90. Aber wir hatten eine lustige Situation, die zwei Schwestern, ich habe sie gefragt, ob ich das erzählen darf, sie sagten eines Tages, heute sehen wir alles so unscharf, wirklich so unscharf. Und dann mussten sie selber lachen, sie dachten, es wäre irgendwie der Wüstensand auf ihren Brillen, aber sie haben dann festgestellt, sie haben am Morgen die Brillen vertauscht und sind den ganzen Tag mit der falschen Brille der Schwester durch durch die Landschaft gelaufen. Also wir haben die Brille des Geistes auf und versuchen, das geistlich zu verstehen und zu erfassen, das Wunder der Gnade. Das kann Gott aus Menschen machen. Nicht nur in der Endzeit. Es ist fast beschämend für uns. 30 Jahre dabei und so wenig. 3 Jahre dabei und so viel. Sie tragen den Namen des dreieinen Gottes auf ihren Stirnen. Und damit sind sie natürlich im Gegensatz zur endzeitlichen Masse, die den Namen des satanischen Tieres an ihrer Stirn tragen. Nicht nur in der Endzeit gilt, mit der Masse unterwegs sein, ist immer fragwürdig. Auch heute. Ich dachte mich laus der Affe, ich will den Namen nicht nennen, als ich vor etlichen Wochen bei einer großen deutschen Volkspartei mit C vorne dran gelesen habe, dass sie doch auch das Ohr an der Mitte der Bevölkerung haben müssen, wo die Mehrheit steht. Okay, das können die noch unterschreiben. Aber dann sagte dieser führende Repräsentant dieser Partei, deren Namen ich nicht nennen will, sagte dann, und dann müssen wir uns auch in unserer Programmatik ausrichten nach dem, was die Masse will. Hä? Ich dachte bisher, das geht immer anders. Man hat eine Meinung, man hat eine Überzeugung und für die steht man und für die wirbt man und wirbt damit auch, um Mehrheiten zu bekommen. Und nicht, man passt sein Fähnchen nach dem Wind an. Oder habe ich da was falsch verstanden? Naja, mag es auch sein, wie es sein mag. Jedenfalls geistlich ist es immer falsch, mit der Masse unterwegs zu sein. Die 144.000. Die anderen sind gekennzeichnet vom Feind, haben das Charakma des Tieres. Sie tragen das Siegel Gottes. Dann haben wir zweitens, sie singen ein neues Lied. Lobgesang im Himmel, Liturgie im Himmel. Das war einer der Punkte, wo ich in den letzten Jahren umdenken musste. Für mich als Freigeist und Individualist war alles Liturgische und Formelhafte irgendwie ein Graus und ein Schrecken und irgendwie auch schon gegen die Freiheit des Geistes. Ging es Ihnen auch so? Aber ich musste entdecken in der Offenbarung, dass selbst in den himmlischen Regionen offensichtlich Liturgie eine große Rolle spielt. Auch hier. Gerade in der Offenbarung. Sie singen ein neues Lied, ein Lied der Erlösten, ähnlich wohl wie im Psalm 98. Sie loben Gott feierlich. Und was für ein Käse ist es, wenn in einer Großstadtgemeinde, und Sie brauchen gar nicht überlegen, Sie wissen sowieso nicht, was ich meine, Einzelne gesagt haben, singen müssen wir das als Söhne Gottes überhaupt noch, das ist doch seelisch. Hallo, guten Morgen. Singen, das ist absolut notwendig. Das ist, die Seele atmet über den Geist hin zu Gott. Epheser 5 heißt es, dass wir unter anderem nicht nur, aber erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, indem wir Loblieder singen. Und ich habe ja von der Blechkirche ein bisschen erzählt und das Singen von Herzen, das war auch in der Blechkirche etwas Besonderes. Und Fritz Pawelczyk, da schrieb das so nett. Er sagt, sie haben ja verschiedene Landessprachen oder Stammessprachen gehabt und seine Frau ist Finnin und er ist Deutscher und dann wurde in 7 Sprachen gesungen und gepredigt und ihn hat aber immer gewundert, dass eben auch bekannte Lieder wie Lobe den Herrn in dieser Gemeinde, in dieser armen Blechkirche mehrere Strophen mehr haben sollte als im deutschen Liederbuch. Also er kennt nur 5, er kann nur eine auswendig, aber die, als er dazu kam, war er schon sein Nachbar bei der 12. Strophe. Und er fragt ihn, und er sagte, ja wieso, was soll ich denn mit einem Gesangbuch, sagt dieser Schwarze neben mir, ich kann doch sowieso nicht lesen. Ich habe mich auch schon gewundert, weil du nur eine Strophe gesungen hast, was ist denn los mit dir, Bruder? Ich bedeutete ihm, dass ich nur eine Strophe kannte, ich kann noch nicht mal eine, bekannte er. Aber weißt du denn nicht, warum wir in der Kirche singen? Wir singen da doch nicht für das Gesangbuch, sondern weil wir Gott loben und preisen wollen. Und das tut jeder so, wie es ihm einfällt. Aber dann stimmt doch der Text oft nicht mit der Melodie überein. Versuch dich einzuwenden. Na und? Wenn du keine Worte mehr hast, dann singst du eben Halleluja und Hosiana, das passt immer. Das passt ja auch immer. Sehen Sie, es hat mich tief ergriffen. Ist natürlich für uns lustig und jedem Chorleiter ein Graus. Aber sie singen von Herzen. Du singst doch nicht fürs Gesangbuch. Du singst doch nicht für die anderen. Du singst doch deinem Herrn. Das ist doch wunderbar. Wenn ich schon gerade bei dieser Blechkirche mit ihren verschiedenen Sprachen bin, dann lassen Sie mich das noch kurz sagen. Da wurde natürlich auch in verschiedenen Sprachen gepredigt und jeder hatte nur 10 Minuten. Und manche wollten sich nicht so an der Zeit, an die Zeit halten, damit auch jede Sprachgruppe drankommt. 7 mal 10 Minuten sind ja schon 70 Minuten. Und dann haben die in der ersten Reihe, wenn so die Zeit um war, schon angefangen zu rufen, war gut, Bruder, Amen. Und wenn er die Warnung überhört hat, dann haben sie angefangen zu klatschen und dann schreibt Fritz Pawelczyk, war Predigen sowieso nicht mehr möglich. Also ich bitte euch jetzt um Erbarmen hier vorne, ruft mir jetzt nicht zu und Sie fangen bitte nicht an zu klatschen, ich brauche noch ein paar Minuten. Also Sie singen ein neues Lied von Herzen diesem Herrn. Und das versuche ich zu üben beim Singen. Ich singe jetzt nicht für die Galerie, ich singe jetzt nicht in erster Linie aus musikalischen Gründen. Ich möchte meinem Herrn von Herzen singen. Und dann heißt es noch, und das ist erstaunlich, weil wir sind ja jetzt schon in der Himmelsregion, Sie sind Lernende. Hä? Müssen die im Himmel noch lernen? Wenn die im Himmel noch lernen müssen, wie viel mehr wir heute auf der Erde? Sie müssen das Lied erst lernen. Und das erinnert uns daran, dass wir immer auf dem Weg unterwegs sind. Christsein ist nie etwas Statisches, Stehendes. Es ist ein neues Aufnehmen, ein Vorangehen im Weg und auch immer ein neues Lernen. Man sagt ja im Berufsleben, im modernen Berufsleben, wo heute circa alle 5 Jahre das Wissen der Menschheit sich verdoppelt, sagt man, kein Mensch kann heute in seinem Beruf praktisch an irgendeinem Stand stehen bleiben. Er wäre nach wenigen Jahren hoffnungslos hinten dran. Lebenslanges Lernen. Wie viel mehr im geistlichen Bereich. Sie sind Lernende. Und dann heißt es, sie sind unbefleckt, jungfräulich. Das ist erstaunlich. Man könnte jetzt ja auf den Trichter kommen, dass hier die Ehelosigkeit oder die sexuelle Askese als Voraussetzung für Erlösung und Errettung genannt wird. Aber das ist sicherlich nach dem Zeugnis der ganzen Schrift im übertragenen Sinn gemeint. Sie haben keine Hurerei in ihrem Leben geduldet, vor allem auch keine geistliche Hurerei. Und da haben wir wieder die Antithese, da haben wir wieder den Gegensatz zur Offenbarung 13, denn die ganze Welt, das haben wir bei der letzten Betrachtung uns gemeinsam angeschaut, endet ja am Ende in der Vollausreife des Sündenfalls im Garten Eden, in der Abgötterei und in der Bilderanbetung. Wissen Sie es noch? Offenbarung 13, da ist ja das Bild des Tieres, da wird der Teufel im Antichristen von den Menschen angebetet und das Bild wird erhoben. Das ist die Antithese. Sie sind 5. Nachfolger Jesu. Sie folgen dem Lamm nach, wohin es geht, und wenn man nicht aufmerksam liest, dann denkt man, ja klar, das war halt in ihren Erdentagen so. Aber es heißt auch von der Zukunft und der Gegenwart in diesem Text, sie folgen dem Lamm nach. Und deswegen hat ein Ausleger recht, wenn er schreibt, sie bleiben nicht auf dem Berg Zion stehen, sondern folgen jetzt Jesu Königswegen, nachdem sie ihm in den Niedrigkeitswegen bereits gefolgt sind. Nachfolger. Andreas hat das Beispiel am Donnerstag auch gebracht, ich hatte es mir auch vorher schon notiert, beim Staatsbegräbnis von Johannes Rau, dem Bundespräsidenten. Da wurde eben auch deutlich, dass nicht nur er, sondern auch sein Vater, der Prediger Ewald Rau, auf seinen Grabstein schreiben lassen hat, auch dieser war mit Jesus. Auch dieser war mit Jesus. Es ist schön, wenn man das auch in unserem Leben sagen kann. Wenn die anderen Leute sagen, perfekt war er nicht, Ecken und Kanten hat er auch gehabt und genervt hat er mich auch manchmal. Aber er war mit Jesus unterwegs. Auch dieser war mit Jesus unterwegs. Sechstens, kurz schnell scharf, sie sind erkauft als Erstlinge. Und da merken wir, dass wir nicht in eine komische Leistungslinie rutschen dürfen. Hier sind wir vollkommen in der Gnadenlinie des Neuen Testaments. Sie sind nicht Gerettete aufgrund eigener Werke, sondern sie sind erkauft nicht mit Gold oder Silber, sondern dem kostbaren Blut Christi. Sind Erstlinge. Erstlinge sind immer vorzeitige Geburten, sind immer Gruppen, die zum Glauben kommen, ehe das sichtbare Reich Gottes kommt. Da ist natürlich der Erstling Christus selber, die Gemeinde, die als Erstlinge bezeichnet werden. Und hier sind es die israelitischen Erstlinge, alle, die im gegenwärtigen Zeitalter zum Glauben kommen. Und dann wird 7. von ihnen gesagt, in ihrem Mund wird kein Falsch gefunden. Das heißt nicht, dass die nie gelogen haben. Auch nicht bei der Steuererklärung. Das heißt aber, dass sie aufs Ganze gesehen in Wahrheit an der Wahrheit in Person gehangen haben, an Jesus. Sie bekannten ihn treu in Anfechtung und Verfolgung und weigerten sich, von Gott abzufallen. Strich. Das waren die 7 Eigenschaften, kurz, schnell, scharf. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Und nun sagt in Summa sozusagen der Text, der Seher von Patmos, sie sind makellos. Oder sie sind tadellos. Amomos, sie sind ohne Makel. Vollkommen. Makellos durch die Gnade des Herrn. Und da spüren wir doch etwas von diesem Geheimnis, was Gott vermag. Er bringt diese Menschen in dieser schwierigen Zeit nicht nur gerade ebenso durch, sondern er lässt ihren Glauben wachsen und vollendet sie gerade in diesen schwierigen Verhältnissen. Das Synonym, das Äquivalent in der Septuaginta für Amomos ist, also im hebräischen Text dann, Tamim. Tamim ist ein Wort, das immer wieder vorkommt, vollkommen, ganz, perfekt kann man auch sagen. Und Tamim, das wird einerseits für fehlerlose Opfertiere verwendet und es steht auch andererseits für sittlich-religiöse Tadellosigkeit. Und genau so wird Amomos verwendet, dieses Wort, das hier steht, sie sind untadelig, sie sind Amomos im Neuen Testament. Da wird von einem Lamm berichtet, das Amomos ist, ohne Fehl, Christus selber. 1. Petrus 1, 19, Hebräer 9, 14. Und dann wird das, Achtung, und jetzt wird es gefährlich, solange der Text weit weg ist und sich der Endzeit und der Offenbarung irgendwie abspielt, ist ja ungefähr, aber jetzt kommt es ganz nah zu uns, dann wird das hier von der Gemeinde gesagt. Und das ist schon der Hammer, wenn wir es wirklich ernst nehmen. Wie er uns in ihm auserwählt hat vor Grundlegung der Welt. Das sagen wir gern und zitieren wir auch gern. Aber dann, dass wir heilig und Amomos makellos vor ihm sein in Liebe. Merken Sie, wo ich raus will? Jetzt sagen wir nicht, das ist ja gar nicht möglich. Wenn es bei den 144.000 möglich ist, durch 3, 4 Jahre Erziehungszeit und Wirken der Gnade Gottes in ihrem Leben, wie viel mehr bei uns? Die 144.000 sind einerseits mit makellosen Opfertieren zu vergleichen, weil sie ihr Leben ganz und ungeteilt und vollkommen Gott hingegeben haben. Andererseits haben sie diesen Dienst untadlich ausgeführt. Alles ist ein Geschenk Christi, der Gnade, nicht eigener Verdienst oder eigene Leistung. Das hat Gott, das hat die Gnade aus ihnen gemacht und das kann und will Gott auch bei uns tun. Jesus hat sie nicht nur ans Ziel gebracht, nicht nur irgendwie und gerade so, sondern makellos, untadelig. Nicht einmal die voll aufgefahrenen diabolischen Mächte der Letztzeit konnten sie überwinden. Bewahrt und vollendet wird erstens, wer erlöst und gewaschen ist im Blut des Lammes und zweitens, wer sich bewahren und vollenden lässt. Das führt uns zu diesem Grundsatz, der Herr kann unter schwierigsten Umständen die Seinen durchbringen. Und wie? Das ist menschlich unmöglich. Dort, wo man glaubt, in schwierigen Ehe- und Familienverhältnissen, in schwierigen staatlichen Verhältnissen, in schwierigen gesundheitlichen Verhältnissen, in schwierigen Gemeindeverhältnissen, was auch immer Druck und Einengung und Not hervorrufen kann. Dort, wo man glaubt, wo Glaube gerade so überleben kann. Ich bin ja gerade froh, wenn ich durchkomme. Ich bin ja gerade froh, wenn ich nicht im Glauben verzweifle und wegkomme. Das sagt uns die Bibel. Die Gnade vermag, uns nicht nur den Glauben gerade so zu erhalten, sondern den Glauben wachsen zu lassen und uns zu vollenden. Gerade in diesen Verhältnissen. Und das sagt er dir auch in deine Zeit hinein. Das ist das Wunder, das uns hier mit den 144.000 begegnet. So kann Gott und will Gott auch heute bewahren und vollenden. Nicht nur gerade so, sondern Amomos. Tamim. Natürlich, gemeint ist nicht, wir dürfen jetzt nicht den Fehler machen und sagen, ja, also die 144.000, das sind ja wirklich Glaubenshelden, Supermänner gewesen und werden sein, so muss man sagen. Die haben schon auch gesündigt und die werden auch sündigen. Aber sie haben immer wieder den Weg gegangen, den die Gnade geht, wenn sie einen Fehltritt getan hat, wenn sie gesündigt hat, wenn sie vor Gott schuldig geworden ist. Und diesen Weg sollten wir auch gehen. Denn man kann immer wieder makellos werden, wenn man zu dem Lamm Gottes kommt und sich im Blut Jesu wäscht und reinigt. Und weitergeht. Und weitergeht. Herr, es ist ein Wunder. Ich denke, ich komme gerade so durch. Und jetzt sagst du mir, ich darf in dieser Situation wachsen und vollendet werden. Und ich werde bei dir makellos, tadellos, amamos, tamim sein. Das vermag die Gnade, das vermagst du. Das glaube ich. Das glaube ich. Nicht nur für die Gruppe in der Letztzeit, das glaube ich für mich. Das will ich in Anspruch nehmen. Und so will ich meinen Weg gehen. Also mir geht es nicht darum, dass ich Ihnen noch eine Schippe drauflege. So nach dem Motto, Sie haben es schon schwer zu tragen und sind froh, wenn Sie irgendwie gerade so durchkommen. Und jetzt kommt der da am Sonntagmorgen nach Himmelfahrt daher und knallt noch ein ganzes Päckchen drauf. Sondern ich will sagen, das kann und will Gott auch in deinem Leben. Schauen wir uns ein, zwei Beispiele an. Schauen wir uns den Daniel an. Dieser junge Mann, der mit 13, 14, 15 deportiert wird, Grausames erlebt, vielleicht seine Familie umgebracht wurde, der in diesem götzendienerischen Hof in Babylon landet mit diesem dämonisch-diabolischen Fürsten Nebukadnezar, der später erfahren muss, wie sein Volk am Untergehen ist, wie Jerusalem erobert wurde, wie der Tempel zerstört wurde, wie das Volk deportiert wurde, wie alle Fälle wegschwimmen, die nur wegschwimmen können. Eigentlich zum Untergehen verurteilt. Da kann doch der Glaube an den einen lebendigen Gott nicht bestehen. Und wenn Sie das Buch Daniel kennen und lesen, dann erleben Sie ja mit mir auch dieses Wunder, dass Daniel und seine Freunde mit 13, 14, 15 Jahren, das müssen Sie sich einmal vorstellen, so jung, eine klare Entscheidung sagen, der Herr vermag, mich nicht nur durchzubringen, sondern meinen Glauben nicht nur zu erhalten, sondern wachsen zu lassen und zu vollenden. Und das hat Daniel erlebt. Und in welcher Weise konnte Gott ihn dann auch benutzen? Er war geistlich gesehen in einer Wüste gelandet. Aber Gott hat in dieser Wüste das Entscheidende an ihm gewirkt. Die Wüste ist der Ort mit Bar, dort wo es stachelt, dort wo es wehtut. Die Wüste ist aber auch mit Abarim der Ort, wo Gott spricht. Wo Gott ins Leben spricht und Entscheidendes bewegt, auch in deiner Wüste, auch in deiner Lebenswüste. Dort will Gott die Dinge entscheidend voranbringen. Und dort kann er die Dinge entscheidend voranbringen. Wir brauchen uns also nicht rauszureden mit unserer Lebenswüste, sondern wir dürfen diesen Glaubenssprung machen. Wenn es da möglich ist, doch bei mir auch möglich. Ja, wir dürfen noch einen Schritt weitergehen und sagen, offensichtlich brauche ich genau die Verhältnisse, um zum Ziel zu kommen, die du mir ins Leben verordnet hast. Ich verstehe das nicht alles. Und es sagt sich leicht, aber es lebt sich schwer. Aber ich kann im Glauben, das heißt im Vertrauen, ein Ja finden. Mein Vater, ich vertraue dir. So wie du es in meinem Leben machst, ist gut. Ist es vollkommen. Und genau in der Situation, in der ich jetzt stehe, ist mein Glaube nicht zum Untergang verurteilt, sondern er darf sogar das Wunder, das Wachsen, Wachsens und der Vollendung erleben. Die Wüste ist ja der Ort der Lebensfeindlichkeit. Kein Mensch lebt freiwillig in der Wüste, außer ein paar wie wir. Wir sind auch in der Wüste rumgekrabbelt, aber das war so schön, gell? Sie kommen aus dem Hotel, aus dem klimatisierten Bus und dann macht es auch mal Spaß, 2-3 Stunden mit der Wasserflasche in der Wüste herumzustolpern. Man kann ja wieder zurück in den klimatisierten Bus und abends fährt man wieder ins Hotel. Aber wirklich, Wüste, das ist ja ein lebensfeindlicher Ort. Eigentlich geht man da unter. Man verdurstet oder verhungert. Die Lebenswüste ist ein Ort, wo geistliches Leben nicht existieren kann, jedenfalls nicht wachsen kann. Und Gott sagt, und doch, und doch, und doch. Und gerade in deiner Ehe, und gerade in deiner Familie, und gerade in deiner Gemeinde, und gerade in deinen Verhältnissen, und gerade mit all deinen Belastungen, mit all deinen genetischen Belastungen, mit all deinen Beschränkungen, die ich auch in dein Leben gelegt habe, werde ich dich zum Wachsen bringen und vollenden. Amemos. Tamim. Das vermag die Gnade. Die 144.000 singen da oben nicht das Lied, was haben wir Gott treu gedient, was sind wir für Menschen. sondern sie werden die Gnade Gottes rühmen. Das vermag Gott. Ich denke auch an Fanny Crosby, die Liederdichterin, die von 1820 bis 1915 lebte und die durch das Verhalten, man muss sagen, durch die Straftat eines Kurpfuschers, der sie als Arzt ausgegeben hat, ihren Eltern gegenüber, im Alter von 3-4 Jahren erblindet ist. Und dann ist, nachdem sie einen blinden Kollegen geheiratet hat, in der New Yorker Schule 1858, dann das einzige Kind auch früh gestorben. Und wie diese Frau dieses Handicap, diese Belastungen, ärmliche Verhältnisse, früher blindet, blinden Mann, Kind gestorben, wie sie mit diesem Handicap durch die Gnade Gottes ihren Glauben lebt und darin wachsen darf. Und wie sie dann noch in ihrem Leben sagt, wenn ich wiedergeboren werden würde, möchte ich wieder blind geboren werden, weil sie spürt, das ist das, was Gott in meinem Leben benutzt hat, um mich geistlich voranzubringen, um mich wachsen zu lassen im Glauben, zu vollenden, Amemos zu machen. Gerade in dieser Lebenswüste wuchs ihr Glauben. Sie sagt, das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Das Erste, was ich sehen werde, ist Jesus. Und sie dichtet, und das Lied werden wir jetzt gleich singen, O Gott, dir sei Ehre, der Großes getan. Und dann heißt es in der dritten Strophe, wie groß ist sein Lieben, wie groß ist sein Tun. Nicht nur in der weiten Welt, nicht nur in Israel, nicht nur im All, nicht nur in der Offenbarung, sondern heute, hier und jetzt, am 12.05. des Jahres 2013, in deinem und meinem Leben. Und wenn du nachher aus dieser Gemeinschaft nach Hause gehst und wenn du nächste Woche wieder in deiner Soße sitzt, dann denk bitte dran, der Herr ist derselbe wie hier heute Morgen auf der Langensteinbahnhöhe und er kann und will deinen Glauben wachsen lassen und will dich vollenden, er ist mit dir. Ich preise, ich rühme die Gnade. Wie groß ist sein Tun, wie groß unsere Freude in Jesus zu ruhen. Preis den Herrn, Erde, hör diesen Schall. Wir haben also gesehen, wie die 144.000 in einem Wunder Gottes, in einem Wunder der Gnade von Gott nicht nur bewahrt und durchgebracht wurden, sondern vollendet wurden. Wie sie dann makellos vor dem Lamm sind. In Summa, tadellos. Und wie Gott das auch heute bei uns vermag. Und nicht nur vermag, sondern tun will. Ich muss nur den Stecker in die Steckdose stecken. Ich muss es nicht selber schaffen. Ich muss nur den Stecker in die Steckdose stecken. Und dann darf ich an dieser Kraftquelle hängen, die vermag, mich durchzubringen, wachsen zu lassen, zu vollenden. Amen. Ja, lieber Vater, wir danken dir, dass das Realität ist, dass du deine Geschichte mit den Elenden, den Schwachen machst und schreibst in schwierigsten endzeitlichen und letztzeitlichen Verhältnissen, aber nicht nur da, sondern auch bereits heute bei uns. Und dass du in diesem Wunder der Liebe und der Gnade auch in unserem Leben, auch in unseren schwierigen Verhältnissen so wirksam werden willst, dass unser Glaube standfester wird, dass wir wachsen dürfen und dass du uns sogar vollenden kannst. Hab du Dank, dass du mit deinem Liebesprogramm in unserem Leben bist. Hab du Dank, dass du uns nicht nur festhältst, fest in deine Arme nimmst, sondern dass du uns auch ziehst und voranbringen willst und nach oben ziehen willst, die Herrlichkeit und in die Vollendung. Und du weißt, dass sich das alles so leicht sagt, aber wenn man dann so drin steht, der Druck da ist, der Glaube so klein. Ach Herr Jesus, danke, dass wir uns nicht selbst vollenden müssen. Danke, dass wir nicht selbst zum Wachsen bringen müssen, sondern dass wir auf dich vertrauen dürfen. Einfach uns dir und deiner Liebe aussetzen dürfen und es wird vorangehen. Gepriesen seist du. Du weißt auch um all die Verzagten in unserer Mitte, um all die, die gebeugt sind, die Angst haben vor der Nacht und Angst haben vor den kommenden Tagen. Ach, Herr Jesus, erbarm dich ihrer besonders. Danke, dass du ein Gott der Elenden und der Schwachen bist. Danke, dass deine Gnade mächtig ist, gerade in Schwachheit. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe,
wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.